Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, dem Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist...
die Evi. Hallo auch von mir.
So, dann läuft die Aufnahme jetzt hier, dass wir hier mal zu Potte kommen. Guten Tag zusammen.
Hallöchen zusammen.
Wir schon wieder. Jetzt scheppert sie schon wieder mit ihrem Teetopf hier rum.
Ich schepper nicht, ich habe den mal ganz diskret dicht rangeholt. Aua.
Ja.
Mein Bein.
Wir sind wieder da.
Ja.
Nach einer langen Pause. Wieder 14 Tage Werte.
Lange. Ja, lange war es ja nicht. Aber ereignisreich.
Ja, wir haben das letzte Wochenende beide gut überlebt.
Ja. Sehr gut sogar.
Weil
ausgesprochen.
Wir haben uns ja, wie angekündigt, einmal um den Warener Dorfteich bewegt.
Ja.
Ich zu Fuß, Evi mit Fahrrad.
Mhm.
Und der besagte Warener Dorfteich, der wird landläufig Müritz genannt, hat einen Weg drumherum von gemessen 76 Kilometern Länge.
Jawohl, eigentlich sollten es ja 74,9 sein, aber letztendlich gab es dann noch ein bisschen einen Zuschlag dabei.
Genau.
Durch einen kleinen Umweg.
Ja, der, nicht die Ideallinie gelaufen, was ja auf die Entfernung schon einiges ausmacht. Und eine kleine Umleitung kurz vor Ende, die ein großes Drama bewirkte.
Ja, da hat es dir so ein bisschen, also im wahrsten Sinne des Wortes, beinahe den Boden unter den Füßen weggerissen, weil damit hattest du nicht gerechnet. Und beim Laufen ist es ja mal so, es ist ja vieles eine Kopfsache. Und wenn man sich vornimmt, also ich laufe jetzt die 74,9, wenn es dann 75,9 sind, dann sieht das gar nicht gut aus. Dann.
Oder sogar 76,2.
Ja, dann resigniert man dann oder dann hat man ein Tief, ne? Muss man es mal so sagen.
Also genau genommen begab es sich so, das ging ganz gut los.
Ausgezeichnet.
Es wurde immer schneller,
wirklich
schneller, als ich gedacht habe. Ich hatte so eine Pace angepeilt von 6,35, 6 Minuten 40 pro Kilometer. Landete dann aber so bei ziemlich genau 6 Minuten.
Jawohl.
Eine Zeit lang im Schnitt sogar bei 5 Minuten 59. Nur an der einen Station habe ich dann zu viele Becher Cola in mich reingeschüttet und dadurch dann eine Sekunde verloren.
Ja, ich glaube, du hast noch nie so viel Cola getrunken wie an dem Tag, ne?
Ja, immer überall Cola in mich reingeschüttet, was natürlich dafür sorgte, dass ich weniger essen musste.
Ja.
Und wie gesagt, lief insgesamt richtig prächtig. Und ich guckte immer, wie viele Kilometer habe ich schon. Und dann kam der 70. Kilometer. Und dann sage ich, jetzt noch 5, dann haben wir es geschafft. Und da waren wir aber auf einer Umleitung. Das heißt, von der ursprünglichen Strecke musste abgewichen werden, wegen einem umgekippten Baum oder irgend so einem Blödsinn. Und ich dachte, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auf der Strecke zurück sind. Schaltete also meine Uhr um auf Karte. Und die Karte meiner Uhr zeigt immer an, wie viele Restkilometer der Track noch hat. Und statt der erwarteten 5 stand dann da eine 6. Und wenn man so nach 70 Kilometern laufen einen Kilometer Nachschlag oben drauf kriegt,
das ist gemein.
Da wurden die Beine höllenschwer.
Ja. Aber du hast es super duper gemeistert.
Genau, nicht zuletzt durch Evis Hilfe, die immer fleißig dabei war mit vielen Getränken.
Dankeschön.
Und Energiebällchen, die ja, nicht nur ich, sondern auch noch allerlei andere Leute gekriegt haben.
Ja, die wurden alle gefüttert.
Evi stand da mit der, ich sah, fahr da schon mal vor, dann kannst du mir ein Energiebällchen reichen. Dann stand sie da mit der Tüte in der Hand und jeder, der vorbeikam, hat zu denen Hand gedrückt gekriegt.
Ja, die sind ja da alle rumgerannt.
Ja. Aber ganz am Ende erfolgreich angekommen, Müritzlauf geschafft.
Ja, du darfst auch ruhig mal dein Ergebnis sagen, weil ich bin stolz auf dich wie Bolle. Es geht gar nicht.
Ich war sozusagen der 23.
Von
80.
Ja.
Und der 5. in der Altersklasse.
Genau.
Mit 7 Nettozeit, was zählt immer Bruttozeit zählt? Brutto 7 Stunden 50 Minuten.
Genau. Ja, also, und das eigentlich Gemeine an der ganzen Sache ist, der ist so schnell gerannt, ich konnte nicht mal vom Fahrrad runter richtig. Ich durfte einmal kurz runter, vielleicht schnell noch ein Foto machen oder mal schnell ein Bällchen rausholen und dann musste ich schon wieder aufs Rad drauf. Ich bin gar nicht dazu gekommen, mal neben dem Fahrrad herzugehen. So, muss ich mich mal beschweren. Ich musste echt die ganze Zeit auf dem Fahrrad mit 10 km/h hinterher strampeln und bin nicht also so gut wie gar nicht mit dem Fuß an die Erde gekommen. Nur rauf auf die Pedale und immer gib ihm.
Hat es aber den Vorteil, du musstest dich nur um mich kümmern. Da war ein anderer Fahrradbegleiter, der hatte so eine Dreier- oder sogar Vierertruppe dabei und die zog es ziemlich auseinander. Das ist die ganze Strecke auch noch mehrfach gefahren, weil der musste immer hin und her und hin und her pendeln.
Ja, also der hatte nachher richtig Spaß. Der war dann voll im Stress. Zum Anfang ging es noch, da liefen sie alle so schön brav nebeneinander, so immer all meine Schäfchen vor mir her. Aber nachher lief das halt nicht mehr so. Was ich faszinierend finde, also das war auch, ich muss mal dazu sagen, ich bin hinter Mike hinterhergefahren, so ein bisschen mit Pipi in den Augen und einem breiten Grinsen im Gesicht. Also ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, welche Emotionen jetzt überwiegten. Es ist so toll, wenn die Menschen, wildfremde Menschen, vorbeigehen, applaudieren, Daumen hoch und prima und Mensch, Hut ab und solche Äußerungen kommen, das ist, also ich, das beflügelt, das beflügelt.
Ja, das kam ja insgesamt, kam vornehmlich ja von den Staffelläufern.
Auch ja.
Die halt an der Startnummer erkannt haben, oh, da kommt ein Einzelläufer, der hat nicht schon 3 Mann vor sich gehabt, die ihm da ein paar Kilometer abgenommen haben, der ist tatsächlich heute früh in Waren losgelaufen.
Ja, es waren ja 3 Läufe, also 3 Veranstaltungen gleichzeitig. Das wollten sie so probieren, ob das so klappt. War natürlich organisatorisch ein Riesending, aber von den Ständen her, von den Versorgungsständen, war es natürlich eine optimale Sache.
Genau, da 2 Läufe, die in Waren starteten, beziehungsweise in der Städtelauf, der ja mit dazu hatte, startete in Klink. Und irgendwo war dann noch eine andere Geschichte, die relativ kurz war.
Spendengelder gesammelt haben, die...
Der Charity-Lauf, der ist ja in Dings, ist ja auch in Waren gestartet, wo der Typ mit seinem Boot war.
Diese Staffel.
War natürlich eine Sache, also fällt ihm ja nichts mehr zu ein. Ne? Also Autofahrer, die haben ja nun wirklich ja nochmal einen Pfeil im Kopf. Aber da ist es dann teilweise so gewesen, da sind dann Abschnitte gewesen, da kann man nur auf der Landstraße laufen, weil da gibt es kein Gehweg und kein Nix. Und dann sehen die da 3, 4, 5 Läufer und müssen versuchen, die Läufer trotz Gegenverkehr zu überholen. So dass es teilweise echt haarscharf war, dass da die Leute nicht über den Haufen gefahren wurden. Und die Oberkuppe war so ein Heidi mit seinem Boot, also kommt an der Kreuzung und hat jetzt die Wahl. Entweder er fährt rechts rum, was eine Strecke 2 Kilometer Umweg bedeutet hätte, oder er fährt geradeaus, wo die komplette Straße dicht war, wo Hunderte von Menschen standen. Da war nämlich eine Wechselzone von den Staffelläufern. Was macht der also mit seinem Riesenauto und hinten in einer bestimmt 12 Meter langen Boot auf dem Trailer? Versucht, durch die Menschenmassen zu fahren.
Ja, das war total...
Also so eine Vollidioten hat es halt auch gehabt. Das war dann mal so zwischendurch immer mal so ein bisschen ärgerlich. Schöner war dann natürlich, wenn man halt tatsächlich die Menschen erlebt hat. Die Freiwilligen, die das da ganz organisiert haben, die Verpflegungs- und Getränkepunkte betreut haben. Also das war schon echt toll.
An dem einen Stand fand ich total, an dem einen Verpflegungspunkt, da haben 2 Herren Schach gespielt. Das war so genial. Ich fand das so toll.
Das war besagter, Cola Punkt. Und die waren die Enkelin oder was
soll es gewesen sein von dem einen.
Die hat Cola, dann mal Cola nachgegossen und dann stand ich also da. Hab eine Cola nach der anderen in mich reingeschüttet. Die Kleine hat immer nachgegossen und die beiden alten Daddys saßen da und haben mit Schach gespielt.
Aber ich muss mal dazu sagen, Staffellauf ist ja eigentlich, oder stellt man sich ja so vor, ne? Einer rennt mit dem Stab los, an der nächsten Stelle sammelt der nächste ihn ein, klatscht ab und rennt weiter. Da die Besonderheit ist, bei diesem Staffellauf sind zwar 3 unterwegs, aber 2 auf Rad und einer zu Fuß.
Nee, das war noch ein anderer Staffellauf.
Ach so, noch
ein anderer. Und zwar der eigentliche Staffellauf, der startete tatsächlich regulär in Waren und dann waren es immer 8 Läufer, die sich die Strecke geteilt haben. Und hier, da wo Emse Bremse mit seinem Boot durch wollte, da startete noch ein ganz anderes, eine ganz andere Veranstaltung. Und da sind einfach 3er-Teams, die haben so einen Bike-Run gemacht. so wie wir das am 17. vorhaben.
Vorhaben, ja.
Und da sind halt zwei mit Fahrrad und einer läuft immer.
Stimmt.
Und so zwischendurch hopsen die dann runter und wechseln sich ab mit Radfahren und Laufen.
Also wie man hört, war da noch sogar noch viel, viel mehr los zu.
Genau.
Und ganz zum Schluss, wie Mike durchs Ziel war und man entspannt geduscht und sauniert hatte, haben wir uns natürlich auch noch was zu essen gegönnt. Und das ist natürlich ganz herrlich. Schön beim Italiener an einer Uferpromenade, wo auch gleich das Ziel ist. Und man konnte auch noch den Letzten gratulieren, die dann reingelaufen sind. Und letztendlich war es ja so gut wie, glaube ich, 5, die nicht angekommen sind, traurigerweise, die es nicht geschafft haben.
Ne, 7 waren, glaube ich, 4 Frauen, 3 Männer, die einen Abbruch gemacht
haben. Aber ansonsten haben das alle geschafft und echt Hut ab, Leute, Hut ab. Eine Wahnsinnsleistung. Also mir hat der Hintern schon auf dem Fahrrad reichlich wehgetan.
Nur überlegt, einer ist die Strecke fast barfuß gelaufen, der hatte nur so einen dünnen Plättchen unterm Fuß gebunden mit Schnüren, also wirklich wie so eine Einlegesohle, die mit Paketband an den Füßen befestigt war, und so ist der die 76 Kilometer
gelaufen. Ja, also da frage ich mich auch, wie das ging. Mit dem habe ich mich auch noch nett unterhalten zwischendurch, und das ist schon faszinierend, wie was der ein oder andere so für Laufstile oder Laufgewohnheiten hat. Ne?
Alle mit Hightech-Turnschuhen unterwegs.
Ja, und der hatte...
Da steckt Raketentechnik drin und der mit seinen Lederplättchen.
Ja, wie Ledersohle und ein paar Schnürsenkel dran gebunden. Ja. Total klasse. Also irgendwie genial. Ne?
Ja, das war jedenfalls unser letztes Wochenende, weshalb wir ja auch nicht aufgenommen haben.
Genau. Aber es war schon toll, es war schon genial. Also wer sowas mal erlebt, das ist wirklich eine Sache, die bleibt lange in Erinnerung. Und für immer eigentlich. Ja, aber du hast ja ein neues Projekt, wo wir gerade noch so beim Laufen sind. Und wenn wir uns gerade da so lang und breit drüber unterhalten und ihr dann wieder voll im Bilde seid, du hast ja ein neues Projekt am Laufen.
Am Laufen. Nächstes Jahr soll es dann also nicht der Müritzlauf werden, sondern der Mauerweglauf.
Ja.
Sind dann 100 Meilen.
Also für noch verrücktere.
Da muss ich auch erstmal die Anmeldung hinkriegen, muss also einen Startplatz bekommen.
Na gut, aber... Ja. Und das dann insgesamt hinbekommen. Das ist zwar bei uns mehr oder weniger vor der Tür, aber...
Sozusagen hier immer im Block joggen, ja, einmal weitläufig. Im
Block. Kann man so sagen, ja. Ja, zumindest benötigen wir da keine Übernachtung. Du sowieso nicht, du rennst ja die ganze Zeit.
Genau.
Naja.
Das wird ein bisschen länger dauern. Das wird also nicht unter 8 Stunden erledigt sein.
Nicht wirklich.
Gut. 16.
Oh, mir ist schon ganz schlecht. Also alleine, wenn man sich vorstellt, diese Zeit, diese knappen 8 Stunden, wirklich die ganze Zeit nonstop unterwegs zu sein. Im Nachhinein ist das...
Stimmt, ich habe keine Wanderpassage eingelegt.
Nein, gar nicht.
Oftmals hast du es bei diesen Ultraläufen, dass die Leute dann halt auch mal 1-2 Kilometer wandern. Hast du ja gesehen, der
Inhalt,
den wir dann da noch direkt nach der Schach-Cola-Pause überholt hatten.
Ja, nee, auf keinen Fall. Ich sage ja, ich habe es ja nicht mal geschafft, den Fuß mal richtig auf Erde zu kriegen. Also das war wirklich so kurz vom Rad runter, schnell in der Tasche kramen, rausholen, weiter, wieder rauf aufs Rad. Ich konnte nicht mal ein paar Schritte gehen. Muss ich mich ja glatt beschweren.
Genau, ne? No, das war eine Sache für harte Leute.
Ja, war.
Blut ist geflossen.
Aber ja, mein Hintern, ja.
Ja, bei mir doch auch.
Ja, bei dir auch. Bei dir floss auch das
Blut. Musste ein bisschen lachen. Vor allem hatte ich das ja nicht so richtig verstanden. Ich hatte meine Nippelpflaster vergessen. Und also vergessen nicht, ich hatte sie natürlich mit in Waren, aber halt, die lagen dann im Hotel, die waren nicht eingeklebt.
Koffer. Ja, na, ordentlich.
Und jetzt nach 10 Kilometern habe ich von EFI-Pflaster erstmal gekriegt, versucht da drauf zu kleben, war aber natürlich schon viel zu nass geschwitzt, die hielten natürlich hinten und vorne nicht. Also so kam es, wie es kommen musste, es ribbelte sich alles wund. Und irgendwann so bei, ja, wann waren das, Kilometer, kurz nach der Marathondistanz, glaube ich, war das, sagte Efi zu mir, du, dein Trikot färbt ab. Weil ich hatte so ein rotes Trikot ab und jetzt waren so rote Zeug auf der Startnummer.
Das sah wirklich aus, als würde es färben.
Ich habe gar nicht verstanden, was sie von mir wollte, habe es aber auch ziemlich schnell verworfen, weil ich hatte ja nur noch 25 Kilometer vor mir zu laufen und habe mich da also um ganz andere Sachen gekümmert. Und dann im Hotel, wie ich das Trikot ausziehe, sehe ich so die Start noch, man denkt, ist ja Blut. Ich sage, du, das, was da angeblich gefärbt hat, das war echt, das war Blut.
Zumal ja diese Shirts ja nicht färben können. Also das ist, eigentlich ist das so, man sieht, das war ja...
Ja.
Nicht nachvollziehbar.
Genau. Ja. Gut, soviel also dazu. Was hat es noch die Woche gegeben? Die Woche gab es eine Anfrage, die werde ich aber höchstwahrscheinlich negativ bescheiden müssen. Weil? Denn die Gemeinde Seeburg hat sich bei mir gemeldet.
Ja.
Die feiern am 17.09. Dorffest. Im Rahmen des Dorffestes wird durch irgendeinen Künstler, ich muss mal gucken, irgendwo habe ich auch den Namen, eine Banke unter der Dorflinde eingeweiht. Ist das eine Linde oder ist das eine Eiche?
Eine Eiche.
Eine dicke, fette Eiche steht da in Seeburg, wer Seeburg kennt, direkt an der zentralen Kreuzung. Und rundherum wurde also jetzt im Rahmen auch der Straßenbaumaßnahmen, die dort zurzeit sind, eine schöne neue Banke gebaut. Und dann gibt es da noch so ein Projekt, jetzt muss ich also wirklich mal nachgucken, wie das heißt, irgendwas mit im Havelland, dann schaue ich doch mal eben, und zwar das Projekt von Bank zu Bank im Havelland, genau. So heißt dieses Projekt, der Künstler ist übrigens Jörg Richter. Und in diesem Rahmen bat man mich doch, dabei zu sein und einfach mal aus der Seeburg-Verschwörung zu lesen.
Ja, was ja eine tolle Sache ist eigentlich.
Hätte natürlich super gepasst, dort in Seeburg. Aber leider geht es nicht. Denn ursprünglich war am 17.09. ja sowieso Podcasten geplant. Und zwar mit der lieben Regine und ihrem Radsalon. Da wollten wir nämlich mal zu zweit uns hinsetzen und das Game of Toilet Paper ein wenig genauer erklären. Und Burger essen. Ich glaube, Regine geht es eher um den Burger.
Ja. Das habe ich auch gerade gedacht.
Das sei ihr aber auch zugestanden. Und diesen Termin mussten wir schon canceln, weil es steht noch ein sportliches Event an.
Ja.
Die liebe Evi wollte nämlich, oder Lars, vom Bike Run Tegeler Forst. Und fand es recht spannend, dieses Konzept.
Ja.
Da waren wir letztens schon mal im Tegeler Forst unterwegs und haben uns die Strecke angeguckt und Evi hat sie für gut befunden. Und dann haben wir uns dummerweise da angemeldet und damit sind wir nun am 17.09. beim Bike Run im Tegeler Forst.
Und beim Bike Run ist es ja so, man kann ja willkürlich wechseln, nachdem wir über die Strecke dann mal abgefahren sind. Ursprünglich wollte ich eigentlich laufen und dass du fährst. Ich glaube, das läuft andersrum. Ich glaube, du läufst und ich jach da mit Fahrrad hinterher.
Ja, so ist
es. Weil es geht da richtig.
So ist also eher der Plan. Weil das sind 10 Kilometer und ich sage dir
ja
mal,
keine Strecke,
in den 10 Kilometern muss ich jetzt also noch nicht tauschen. Bin ich ja noch nicht mal warm gelaufen.
Aber ich wollte ja eigentlich auch ein Stück laufen und dann hatte ich unterwegs eins gefunden. Oh, dachte ich, das wäre ja schön. Hier mal so ein Stückchen, dann könnte Mike ja mal fahren. Und dann geht es aber schlagartig steil berghoch und dann habe ich das wieder verworfen. Und unterm Strich habe ich dann festgestellt, ich glaube, es macht Sinn, wenn du vor mir herläufst und ich hinterher fahre.
Ja, auf jeden Fall steht das am 17.09. damit für uns an. Und das geht schon ziemlich früh los und das wird auch sich eine Weile hinziehen, weil wir müssen irgendwie zusehen, dass wir ja auch das Fahrrad mit nach Tegel hochkriegen,
ja.
Was ja gar nicht so leicht ist, weil wir können es nicht mit dem Bus nehmen. Dorthin ist aber die günstigste Verbindung wiederum der Bus.
Ja.
Da müssen wir also ein bisschen gucken, wie wir das am besten organisieren. Vielleicht machen wir es auch so, dass ich das Fahrrad hinfahre und Evi mit dem Bus nebenher und ach, irgendwie so.
Irgendwie wäre man schon nicht finden.
Ist also alles gar nicht so leicht, deswegen wird es sich ein bisschen hinziehen. Und dann, ob wir dann noch Lust und vor allen Dingen die Kraft haben, zum Abend nochmal nach Seeburg rüber zu eiern,
das
sei fraglich. Und deswegen werde ich mal sehen. Ich werde der guten Frau dort von der Gemeinde Seeburg mal vorschlagen, dass ich ihr einen anderen Autoren vermittle. Da gucken wir mal, der Gerd Bussel, der findet es bestimmt schön dorthin, vielleicht auch hat die Conny, na, Peters, Conny Richter, Peters Zeit. Oder die Krimi-Oma, man weiß es nicht. Also gibt ja genug Autoren hier rund um der Ecke, die da haben dann zwar keine Seeburg-Verschwörung geschrieben.
Ich würde sagen, haben dann nicht den direkten Bezug zu Seeburg.
Ja, aber wobei sie schrieb natürlich, die Formulierung war ganz witzig, und zwar, ob ich mir vorstellen könnte, dabei zu sein und aus meinem Buch über Seeburg vorzulesen.
Das hast du ja nur eh sowieso.
Wenn die jetzt wüsste, dass dieses Buch ja nicht unbedingt über Seeburg ist, sondern dass dort ja kriminelle MFS-Machenschaften in Seeburg stattgefunden haben, dann findest du dich ja vielleicht nachher auch nicht lustig. Und dann kriegt da noch Kloppe und wird mit Fackeln, Dreschflegeln und Mistgabeln aus dem Dorf gejagt.
Ja.
So richtig Mistgabeln, klassisch.
Fackeln.
Nee, wollen wir auch nicht.
Nee.
Und deswegen
so
wird es also wohl darauf hinauslaufen, dass wir am 17.09. nicht in Seeburg sind. Wer aber hier in der Nähe wohnt und am 17.09. noch nichts vorhat abends, da ist also ab 17 Uhr das Dorffest mit Einweihung der Rundbank an der Großen Eiche, dem Projekt von Hand zu Hand im Havelland, war das so richtig? Mhm. Nee, von Bank zu Bank im Havelland. Und ich nehme mal an, noch so ein bisschen andere Brimborium, Ringelpizza und so.
Ach, das wird bestimmt nett sein.
Wird schon einiges los sein. Ja, so viel dazu. Sonst gab es gar nichts Neues.
Ich überlege ja schon, nö.
Nö. Auf Arbeit war sehr aufregend die Woche, dadurch war so viel zu tun, da gab es auch gar keine Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern.
Außer, dass wir gestern so eine total schaue Idee hatten, so vom ursprünglichen Saunieren fahren, dann über einen Museumsbesuch.
Ja, wir haben gestern natürlich,
Das war der Brüller schlechthin.
Waren wir die Helden. Erst dachten wir uns, oh, wir machen einen schönen Saunatag. Wir fahren nach Potsdam in eine Sauna. Dann saßen wir schon mit allen Klamotten und Plünden im Bus und fuhren Richtung Bahnhof. Und dann sagt Ifi so, sag mal, die hatten doch irgendwas dran geschrieben von wegen, die machen eine Woche zu. Boah, schnell Internet bemüht geguckt. Oh, los, komm, wir steigen die nächste aus und fahren wieder zurück. Dann waren wir erstmal gestrandet am Scholzplatz im Westend. Weil der Gegenbus, der fuhr im Grunde mit uns direkt vor der Nase weg und das hieß er zum Wochenende 20 Minuten da irgendwo in der Pampa rumstehen, weil Carsharing gibt es da auch gerade nicht. Das ist so der Punkt zwischen den beiden Carsharing-Betriebsgebieten. Zum Glück gab es dort Roller, da haben wir uns also E-Scooter geschnappt und sind mit E-Scootern erstmal nach Hause gebrettert, die Saunasachen wieder wegbringen und da haben wir uns gedacht, dann fahren wir doch mal in irgendein beliebiges Museum. Berlin hat ja viele.
Vornehmlich das Pergamonmuseum. Genau. Das wollte ich so gerne mal wieder besuchen, jetzt, nach hunderten von Jahren.
Jetzt kann ich natürlich mal berichten. Das Pergamonmuseum und ich, das ist eine unendliche, endlose, wie auch immer, Geschichte. als ich das erste Mal dorthin musste, war ich mit meinem, als kleiner Steppke, mit meinem lieben Bruder und meiner lieben Mama unterwegs. Und eine Freundin von meiner lieben Mama und deren Sohn war auch noch dabei. Wir Kinder hatten einen Mordshunger. Und die Mütter wollten ins Pergamonmuseum. Und sind mit uns erstmal da rein. Und wir hatten gedacht, wir werden verhungern. Wir werden eines jämmerlichen Todes sterben. Und das dauerte und dauerte in diesem scheiß Museum. Damit war das Pergamonmuseum für mich ein Hassobjekt.
Oh, und dann verlegt dich dein Zahn.
Dann... Jahre später, ich war beim Bund. Und war beim Bund über einen Lehrgang, kurz in Berlin. Und während dieses Lehrganges haben wir einen Umzug gemacht von der Oberspreestraße in Köpenick unten hoch nach Tegel ins ehemalige Quartier Napoleon. Und als Belohnung für unseren unermüdlichen und tapferen Einsatz als Umzugshelfer der Kompanie hat der Kompaniechef ein Fass Bier springen lassen. Wir saßen also abends im Kompaniegebäude und haben besagtes Fass Bier getrunken. Und dazu noch diverse andere geistige Getränke, wie es halt beim Bund so üblich war damals. Und am nächsten Morgen war keiner von uns ja eigentlich schon lebenstauglich. Wir waren also bei uns noch voll wie die Ritter, um es auf den Punkt zu bringen. Aber es war Freitag und wir wollten nach Hause. Jetzt sagte der Kompaniechef aber, nein, das kann er leider nicht zulassen, Fürsorgepflicht und so. Er kann uns ja jetzt nicht ins Auto steigen lassen, wir wären alle noch voll.
Wo er recht hätte.
Also arbeiten geht auch nicht, sagt er sich, weil dazu sind wir alle nicht fähig, also gibt es Kultur. Wir wurden in einen Bus gesetzt und der Bus hielt, ihr werdet es ahnen, direkt vor dem Pergamon-Museum und ich sollte ins Pergamon-Museum gehen. Immer noch voll wie ein Ritter, schwerer Kopf nach also einer Mordsparty. Na, weil nach, muss man dazu sagen, nachdem wir die, das Fass Bier ausgetrunken hatten und alles, was wir noch im Kompaniegebäude hatten, sind wir noch losgezogen. Da war oben am Kurt-Schumacher-Platz damals noch der Pflaumenbaum, dann wurde da Vollgas gegeben und irgendwann endeten wir auf dem Kudamm in Berlin. Keiner weiß es, wir waren erst 4 oder 5 wieder in der Kaserne zurück. Und um 7 war dann antreten, deswegen.
Aber ihr konntet wenigstens einigermaßen gerade stehen, das ist ja schon mal
wir
was.
Wir waren fix und fertig. Wir haben im Grunde genommen auf der Fahrt zum Pergamon-Museum im Bus noch mal eine Flasche rumgehen lassen, dass alle wieder so ein bisschen klar wären. Da wurde einfach noch ein bisschen was drauf gegossen und dann konnten wenigstens alle wieder gerade rausgucken. Ja, jetzt mussten wir den Tag im Pergamon-Museum verbringen. Das hat meine Beziehung zum Pergamon-Museum, ich will es mal so sagen, nicht einfacher gemacht.
Und jetzt kommt deine geliebte Frau auch noch auf die Idee, mit dir ins Pergamon-Museum zu gehen.
Jetzt marschieren wir also hin und jetzt ist da plötzlich eine riesengroße Baustelle.
Ja, genau. Da waren wir ja schon das erste Mal bedient.
Wir liefen also ein Stückchen weiter, weil dann war da irgendwo so ein Schild. Das deutete darauf hin, dass wir da Richtung Pergamon-Museum kommen könnten. War aber nur dieses Panorama-Dingsbums. Da wurde also im Grunde genommen das, der eigentliche Pergamon-Altar und alles, was so die Ausstellungsstücke aus Pergamon, die wurden umgesiedelt für die Bauarbeiten. Das heißt der Altar nicht, der ist ja, den Campus kriegst du da nicht weg, aber so die Ausstellungsstücke. Und dann wurde es wie so ein virtueller Besuch gemacht.
Ja.
Die Bilder sahen erstmal ganz toll aus, aber da kann man ja nicht rein. Man braucht also erstmal Tickets. Und ich dachte, naja, dann gehen wir halt ins neue Museum und gucken wir uns nur Nofretete an. Ja, wir kommen da an und sehen, oh, hier kriegen wir auch Tickets fürs Pergamon-Museum. Und tatsächlich, hier ist der Durchgang zum Pergamon-Museum.
Richtig,
na gut, was macht man also?
Nach einer Schlange, man stellt
sich
an.
Wo sind hier die Kassen? Dann war da einfach eine Schlange und dann haben wir uns halt einfach mal da angestellt. Und tatsächlich, irgendwann, ich glaube eine halbe Stunde später, waren wir auch dran und es waren tatsächlich der Ticket-Counter. Jetzt sagt die Pergamon-Museum, ja, also da kommen sie frühestens um 12.45 Uhr rein. Da ist dann das nächste Freizeitfenster.
Sprich zwei Stunden später.
Ja, da seid ihr blöde. Auf die anderen Museen hatten wir dann schlagartig auch keine Lust mehr.
Nee.
Und dann sind wir da wieder raus. Haben wir gesagt, so, dann eben nicht.
Genau.
So, das war jetzt mein drittes Erlebnis mit dem Pergamon-Museum.
Aber wir haben jetzt beschlossen, wir gehen nochmal hin, aber erst, wenn das wirklich alles dann in Ordnung ist.
Genau.
Da fertig gebaut ist. Was sich dann noch eine Weile hinziehen wird. Aber das war natürlich die tollste Idee.
Dann aber
Idee.
Mit dem Museumsinselticket, weil dann können wir auch noch einen Abstecher zur Nofretete machen.
Genau. Und auch wenn gestern Nacht der Museen war, so lange wollten wir sowieso nicht unterwegs sein, haben wir uns dann entschieden, ach, dann gehen wir mal noch ein bisschen
Eis essen.
Genau, unter den Linden Eis essen.
Und dann waren wir unter den Linden, haben ein Eis gespiesen und sind dann wieder nach Hause gefahren.
Genau. So. Es war ja trotzdem sehr schön, weil es regnete nämlich nicht. Denn avisiert war ja fürchterlich viel, viel Regen. Was ja gut ist, einerseits.
Ja, das ist ja am Vortag schon runtergefallen.
Aber andererseits wollten wir den ja nicht so unbedingt unmittelbar haben. Ja.
So, jetzt haben wir so viel über die letzte Woche geplaudert.
Ja, kannst du mal sehen.
Jetzt wird es langsam Zeit zu lesen.
Würde ich auch sagen.
Wir sind ja beim letzten Kapitel des Buches, das bedeutet, Efi muss lesen. Habe ich aber ein wenig Mitleid mit ihr gehabt.
Oh.
Weil ihr habt ja schon alle festgestellt, die letzten beiden Kapitel waren ja alle schon ziemlich lang, wo ich merkte, dass es anstrengend wird, Klammer zu lesen. Also habe ich mir mal alle Stellen rausgesucht, wo Werner Böhme etwas sagt. Und dann, das bedeutet, immer wenn der Werner etwas sagt, werde ich lesen. Und
der quatscht ja auch fest.
Ja, genau, der ist ja so eine Labertasche.
Wie das überhaupt dazu kommt, dass der so viel redet, wa?
Also. Ja, naja, muss ich mal drauf achten. Mein Mein aktuelles Werk, an dem ich arbeite, da gibt es noch was Neues. Ich habe tatsächlich letztes Wochenende war das, ne? Irgendwann
Schnittertüte.
hatte
Ja,
ich
hast
am
du.
Nachmittag noch Zeit und gehabt und habe noch mal so 20,
Du hattest einen freien
20, ich
Tag.
hatte einen freien Tag,
Du hattest
genau.
einen freien Tag.
Und da habe ich noch mal so 20, 25 Seiten draufgepackt. Es wird also langsam das nächste Buch.
Weihnachten, Weihnachten steht vor meiner
Wir werden
Tür.
sehen. Jetzt aber erstmal das letzte Kapitel von Mort Harneberg mit dem Namen Fort Harneberg.
Genau, hin fort mit dir.
Iffi,
Jupp,
da
geht
hast du das
los.
Buch. Leg los.
Mach ich doch glatt.
Es läuft.
Läuft, okay. Fort Harneberg. Ich schlief tief und fest und träumte dabei von einer Radtour durch herrlich gelb blühende Rapsfelder im Frühjahr. Die Sonne schien, Vögel zwitscherten und ich flog förmlich die Landstraße entlang, bis irgendetwas ins Vorderrad kam und ich stürzte. Wach wurde ich dann aber direkt von meinem Sofa. Ich war heruntergefallen und mein schöner Traum beendet. Ja klar, warum sollte auch einmal alles funktionieren? Ein Blick auf die Uhr zeigte mir, dass ich die ganze Nacht auf dem Sofa verbracht hatte und es sich nun nicht mehr lohnen würde, noch ins Bett zu gehen. Also setzte ich frischen Kaffee an und während der durch die Maschine lief, stellte ich mich unter eine heiße Dusche, um richtig wach zu werden. Dabei versuchte ich möglichst nicht an den Fall zu denken. Deprimierende Gedanken konnte ich am frühen Morgen einfach noch nicht gebrauchen. Und ich würde schon schnell genug wieder auf den harten Boden der Tatsachen aufschlagen. Und einen harten Aufschlag hatte ich heute ja schon hinter mir. Nach dem Duschen saß ich bei der ersten Tasse Kaffee, als auch schon Fabian auftauchte. Er sah mir die Stimmung an und meinte: Ach, lass mich raten. Du bist auch ziemlich am Boden, weil uns die Verdächtigen langsam ausgehen.
So ist es, und das macht überhaupt keinen Spaß.
Lass mal. Mir ging es gestern ähnlich, aber zum Glück hatte ich ja das, wie du immer so schön sagst, junge Fräulein Karin. Und die hat mich dann sehr gekonnt auf andere Gedanken gebracht.
Das freut mich für dich. Aber jetzt bitte keine Einzelheiten, okay?
Ich hielt mir beide Arme als abwehrende Geste vor das Gesicht und Fabian schien zu verstehen. Keine Sorge, du weißt doch, wie das mit dem Genießen und dem Schweigen ist. Also Themenwechsel. Jetzt geht es zu Wendland ins Fort. Hast du bei dem irgendetwas Spezielles vor? Ich habe nämlich schon eine ganze Weile darüber nachgedacht, aber mir fällt da nichts ein. Das Fort wirkt, obwohl es ja der Tatort ist, absolut sauber. Da gibt es keine Anhaltspunkte, die auf ein Mordmotiv hindeuten.
Richtig, aber wir haben uns bisher auch nicht wirklich mit dem Fort befasst. Immerhin sind wir von einem exzellenten Verdächtigen zum nächsten gehetzt und haben das Fort dabei komplett aus den Augen verloren.
Aber da ist ja auch nichts. Die Leute von der ASG sind raus. Die waren allesamt bei ihrem Treffen oder Versammlung, was auch immer. Und die Fledermäuse werden es ja wohl kaum gewesen sein. Hans war schließlich derer allerbester Kumpel, sozusagen. Fabian lachte über seinen eigenen Witz.
Aber da sind ja noch die Arbeiter. Die wird sich zwar die Polizei ganz genau angeschaut haben, aber uns fällt ja vielleicht etwas auf, was die übersehen haben. Aber wie dem auch sei, ich brauche so langsam ein echtes Erfolgserlebnis, sonst stürze ich mich noch hinter einen stehenden Bus.
Nun wein mal nicht. Jammern ist doch sonst eher mein Job. Und wie du siehst, bin ich nach wie vor guter Dinge, dass wir den Täter finden. Noch vor der Polizei.
Wenn das dein Job ist, dann mach ihn halt.
Nein, und auch du solltest den Kopf nicht hängen lassen. Wir schaffen das schon. Erstaunlich, dass es diesmal Fabian war, der mich aufzubauen versuchte. Sonst war es tatsächlich immer genau andersherum.
Lass mich raten, deine fast schon unerträglich gute Laune ist die Folge guten Zuredens durch das junge Fräulein Karin.
So ist es. Und jetzt los, sonst kommen wir noch zu spät. Und der Wendland verschwindet, bevor wir das Fort von innen sehen konnten. Eine Privatführung bekommt man nicht alle Tage, da ist Pünktlichkeit nicht nur eine Zier. Also auf, auf, auf! Was sollte schon passieren? Schlechter werden konnte meine Laune nicht mehr. Und es stimmte, dass die Privatführung an sich schon eine feine Sache war. Und selbst wenn es keine neuen Erkenntnisse zum Fall gab, so wurde wenigstens ein wenig Erlebnis geboten. Wir fuhren also mal wieder in Richtung Harneberg und passend zu meiner Laune war mal wieder Schmuddelwetter angesagt. Auch das noch. Ob Rita einen Schirm im Auto liegen hat, fragte Fabian mit einem Blick auf den schwer arbeitenden Scheibenwischer.
Gute Frage. Ich würde mal sagen, der Jüngere von uns beiden steigt nachher als erstes aus und schaut im Kofferraum nach.
War ja klar. Immer auf die Kleinen und dann sollen sie wachsen.
Mach dir mal um dein Wachstum keine Sorgen. Der Regen gießt dich dann ja. Dann klappt es auch so mit dem Wachsen.
Ich lachte und freute mich darüber, dass mein eigener Scherz meine Laune ein wenig verbessern konnte. Zum Glück stellte sich aber die Frage recht bald nicht mehr. Denn noch bevor wir am Haneberg ankamen, hörte der Regen auf. Es kam zwar keine Sonne durch, die Wolkendecke blieb dicht und hässlich grau, aber solange es nicht junge Hunde und Katzen regnete, war es durchaus auszuhalten. Den Wagen ließen wir unterhalb des Haneberges auf dem Parkplatz eines Supermarktes stehen und machten uns dann zu Fuß auf den Rest des Weges. Wenn man hier so unterwegs ist, dann glaubt man kaum, dass sich da oben so ein altes Fort befindet, stellte Fabian fest. Und richtig, man sah nur eine große Wiese, auf der Schafe und Ziegen weideten. Ein ungewöhnlicher Anblick für eine Stadt wie Berlin. Aber in Spandau lebte man ja ohnehin ziemlich ländlich.
Das stimmt wohl. Und gäbe es das Schild da unten an der Straße nicht, so wüssten gleich noch viel weniger Menschen davon. Aber ich glaube, für das Fort selbst ist das auch gut. Einen größeren Besucheransturm halten die alten Mauern bestimmt nicht aus. Vermute ich jedenfalls mal.
Und wer weiß, vielleicht ziehen ja mal wieder Soldaten dort oben ein, überlegte Fabian. Die sitzen dann im Regen vor ihrem Fort und braten eine von Hand eingefangene Schaf auf dem Lagerfeuer. Echte Kerle eben. Wir lachten. Die Vorstellung hatte aber tatsächlich schon fast etwas Romantisches. Na, ein wenig weiteres Geflaxe zur Schafe bratenden Soldaten im Regen und ähnliche Nutzungsszenarien für das alte Fort kamen wir am Tor an, wo uns Wendland schon freudestrahlend erwartete. Die letzten Meter kam er uns mit beiden Armen wedelnd entgegen. Guten Tag, wenn das mal kein prima Timing ist. Ich habe gerade meinen Wagen abgestellt und wollte schauen, ob ich Sie schon sehen kann. Da kommen Sie hier oben an. Perfekt. Und das Wetter hat sich ja das auch nochmal überlegt.
Na, mit dem Wetter haben Sie wohl recht,
antwortete ich, weniger überschwänglich wie Wendland. Allerdings fühlte ich mich hier im Bereich des Tores nicht wirklich wohl. Denn was wir bis eben noch übersehen hatten, es waren gleich mehrere Augenpaare auf uns gerichtet. Und die beobachteten uns argwöhnisch jeden unserer Schritte. Es waren Kreuzers Leute und es missfiel mir, dass sie uns so genau beobachten konnten. Das barg nämlich die Gefahr, dass sie uns für Verbündete der ASG hielten und nachher nicht mehr mit uns reden wollten. Immerhin könnten wir ja zu denen gehören, gegen der ganze Protest dieser Truppe gerichtet war. Zugegeben, das war recht weit hergeholt, aber man wusste ja nie genau, wie solche Leute tickten. Dennoch nickte ich grüßend in Richtung Florian Bergmann und Janina Peters, die einzigen, deren Namen und Gesichter mir noch geläufig waren. Und zumindest Florian Bergmann war nett genug, um zurückzugrüßen. Die Peters hingegen tat wieder das, was sie am liebsten tat. Sie versprühte Gift mit Blicken. Ihre Freunde sind ja schon wieder ordentlich aktiv, sagte Fabian zu Wendland, der mit einem resignierend wirkenden Kopfschütteln antwortete. Ja, leider. Und wir haben immer noch keine Idee, wie wir die loswerden können. Aber achten Sie einfach nicht auf die. Kommen Sie mit ins Fort, drin haben wir unsere Ruhe. Wir folgten Wendland in einen Baucontainer, der sich gleich hinter dem Kassenbereich befand. Und soweit wussten wir ja schon von unserem Aufenthalt am letzten Sonntag, als eine Art Büro genutzt wurde. Drinnen blubberte eine Kaffeemaschine und Wendland bot uns zunächst Sitzgelegenheiten und anschließend auch Kaffee an, was wir beides dankend annahmen. Bevor wir weitermachen, kurz eine Frage. Um was wollen wir uns zuerst kümmern? Ihre Fragen in Bezug auf den Mord oder wollen wir uns zunächst mit dem Fort befassen? Ich würde dann nämlich zunächst ein paar Worte zum Fort und zur ASG loswerden. Dann schauen wir uns in Ruhe alles an und hinterher setzen wir uns noch einmal zusammen und klären die Fragen. Sofern Sie die nicht zuerst geklärt haben wollen. Er blickte uns an und ich antwortete.
Wissen Sie, so richtig wissen wir noch gar nicht, was uns im Zusammenhang mit dem Mord interessiert. Denn aktuell führen keine Spuren hier hinauf zum Fort. Sie alle von der ASG haben ihr Alibi und bis auf die Tatsache, dass der Mord hier oben im Fort stattgefunden hat, gibt es keine erkennbare Verbindung. Also schauen wir uns doch einfach erstmal alles an, dann fallen uns vielleicht noch von ganz allein ein paar Dinge auf und Fragen ein.
Fabian nickte zustimmend, war also damit einverstanden. Wendland legte ohne Umschweife los. Gut, dann mache ich einmal das komplette Vorstellungsprogramm. Uns als Verein gibt es seit Anfang der 90er Jahre. Vorher befand sich das Fort im Grenzgebiet zwischen Ost und West und konnte nicht betreten werden. Wenn man sich die Umzäunung des Forts ansieht, dann entdeckt man noch jede Menge Grenzzaunelemente, die dafür sozusagen recycelt wurden. Ja, unterbrach ihn Fabian ganz erfreut. Davon hat uns Werner schon am letzten Wochenende erzählt. Wendland schwieg mit leicht verärgerter Miene und Fabian bemerkte seinen Fehler. Ups, Entschuldigung, ich wollte Sie natürlich nicht unterbrechen. Wendland nahm die Entschuldigung wohl an, denn er fuhr fort. Nun sind wir hier also ein Haufen Freiwilliger, die in ihrer Freizeit versuchen, das Fort zu erhalten und wieder zu restaurieren. Zum Glück unterstützen uns die Behörden dabei noch nach Kräften, sodass es wenigstens von dieser Seite aus kein Ungemach gibt.
Wie setzt sich denn Ihr Verein zusammen? Also was für Menschen engagieren sich denn da so?
Fragte ich. Ich konnte mir nämlich nicht vorstellen, dass er ausschließlich aus Hobbyarchitekten mit einer Vorliebe für uralte Ziegelbauten bestand. Wir sind eine bunte Mischung interessierter Menschen. Die einen sind dabei mehr aktiv, andere weniger. Manch einer ist mehr für die Führung geeignet, die wir zur Finanzierung unserer Arbeit durchführen müssen. Andere sind eher die Spezialisten für geschichtliche Forschung. Noch andere sind eher stille Mitglieder, die allein durch ihre Beiträge helfen. Und dabei kommen die Mitglieder aus den verschiedensten Berufen. Also eigentlich ein Querschnitt durch die Bevölkerung, wenn Sie so wollen.
Also damit auch gute wie böse Menschen gleichermaßen?
Das schon, aber in diesem Fall haben ja zur Abwechslung mal alle potenziellen Bösewichte ein Alibi. Ein richtig gutes sogar und ich darf mich gar nicht daran erinnern. Das Foto. Richtig, bemerkte Fabian mit einem Grinsen im Gesicht. Genau, das Foto. Ich könnte mir heute noch ins Hinterteil beißen, dass ich daran nicht gedacht habe. Das wird mich wohl auch noch lange Zeit verfolgen. Ich wollte nicht länger auf diesem Foto herumreiten, nicht dass uns Wendland nachher noch aus lauter Verzweiflung vom Gelände jagt. Also wechselte ich das Thema.
Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich mal eine Frage. Die Mitglieder, dürfen die denn alle jederzeit hier ins Fort?
Dürfen ja, aber kommen nicht. Ich meine, wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, es zumindest kurz angerissen. Und auch die Polizei hat da intensiv gebohrt. Bei uns haben nur einige Mitglieder Schlüssel. Und zwar die, die auch einen brauchen. Das sind die Leute vom Kassenbereich und die Tourguides, wie die Führer heutzutage gern genannt werden. Denn der Vorstand und ein paar ausgewählte Mitglieder, die hier als eine Art Hausmeister immer mal wieder nach dem Rechten sehen. Und natürlich das Bezirksamt. Aber das war es dann auch schon soweit. Und glauben Sie mir, ich habe mir wirklich intensiv den Kopf darüber zerbrochen. Herr Willert von der Polizei hat da ziemlich hartnäckig nachgebohrt. Helfen konnte ich ihm aber eher nicht. Und es ist mir auch ein absolutes Rätsel, wie der Täter hier reingekommen sein soll. Außer natürlich, er ist über den Zaun gestiegen. Oder der Herr Baumgarten hat ihn mit hereingenommen.
An die letzte Option haben wir auch schon gedacht, aber noch niemanden gefunden. Ach, Fabian, bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass wir Anja und Leo auch nach dem Terminkalender von Hans befragen wollten.
Verdammt, ich hatte den Terminkalender komplett vergessen. Immerhin hatten wir ja auch die Arbeitsthese aufgestellt, dass es um Ehebruch mit einer möglichen Kollegin oder Sekretärin ging und der Termin im Fort in einem Kalender festgehalten war. Denn dann gehörte der gehörnte Ehemann von seiner Frau erfahren und sich zur Rachetat aufgemacht hatte. Oder aber, und daran hatten wir ebenfalls nicht gedacht, dass es ein ganz normaler geschäftlicher Termin war, den Hans im Fort hatte, wenngleich das am Sonntag eher ungewöhnlich erschien.
Herr Wendland, sagen Sie, war Herr Baumgarten eigentlich oft am Wochenende im Fort?
Nicht sonderlich oft, aber da wir Vereinsmitglieder ja fast alle einen Beruf nachgehen, legen wir die meisten gemeinsamen Termine nach Möglichkeit aufs Wochenende. Das klappt zwar nicht immer, aber Herr Baumgarten war da sehr entgegenkommend. Das erklärte den Sonntag, aber auf jeden Fall musste dieser Kalender, wenn es ihn denn tatsächlich gab, her. Ich nahm mir fest vor, Leo bei nächster Gelegenheit darauf anzusprechen.
Na, machen Sie sich mal keine Sorgen. Es spricht ja nichts weiter dafür, dass der Täter hier im Umfeld der ASG zu suchen oder gar zu finden ist. Es ist bloß alles enorm mysteriös, denn obwohl wir schon jede Menge Verdächtige hatten, hat sich keiner davon als wirklich haltbar erwiesen. Aber wir finden den Täter schon noch, da bin ich sicher.
Oder die Polizei tut das, ergänzte Wendland mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht. Ihm war wohl nicht entgangen, dass gerade Fabian uns im Wettstreit mit der Polizei sah. Der wiederum wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Das werden wir schon zu verhindern wissen. Um zu verhindern, dass jetzt die Diskussion um den besseren oder schnelleren Ermittlungserfolg überhand nimmt, versuchte ich, das Thema wieder auf das Fort zu bringen.
Herr Wendland, was den Verein betrifft, sind ja nun kaum mehr Fragen offen. Wollen wir uns dann ein wenig im Fort umsehen?
Aber ja, selbstverständlich. Deshalb haben wir uns doch hier getroffen. Lassen Sie uns mal eine Runde drehen. Wir verließen den Baucontainer und standen jetzt direkt vor dem Torhaus des Forts, an dem letzten Sonntag auch unsere Führung begonnen hatte. Einen kleinen Moment bitte, ich schließe nur schnell alles ab, dann können wir loslegen. Und schon flitzte Wendland mit einem riesigen Schlüsselbund bewaffnet in Richtung Tor und begann es zuzuschließen. Ich nutzte die Gelegenheit, um kurz Leo anzurufen. Nach kurzem Klingel waren er dran. Bernie, wo drückt der Schuh? Begrüßte er mich.
Wir sind gerade im Fort und da fiel mir etwas ein. Sag doch mal, habt ihr bei Hans einen Terminkalender oder ähnliches finden können, aus dem ein Termin am letzten Sonntag hervorgeht?
Und wo dann auch der Täter drin steht? Mensch, Werner, selbstverständlich haben wir schon danach gesucht, aber nichts weiter gefunden. Ich hatte nämlich auch schon die Idee, dass er sich mit seinem Mörder verabredet und das in einem Terminkalender festgehalten haben könnte.
Ah, blöd. Also ist wenigstens diese Option ausgeschlossen.
Und was macht ihr jetzt im Fort? Da ist nichts weiter zu finden, glaub mir. Unsere Leute haben da jeden Grashalm umgedreht und jeden Ziegel persönlich befragt. Da ist nichts zu holen.
Ach, der Herr Wendland von der ASG hat uns eingeladen. Wir bekommen jetzt eine Privatführung und versuchen dabei gleich mal zu schauen, ob wir nicht doch noch jemanden finden, den wir bisher nicht auf dem Radar hatten. Und wenn nicht, haben wir wenigstens das Fort gesehen, ohne uns mit jeder Menge anderer Besucher durch die engen Gänge quetschen zu müssen. Das ist doch auch was.
Richtig. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Wir sehen uns halt bestimmt noch.
Wann denn genau?
Keine Ahnung. Lass uns einfach mal später noch einmal telefonieren. Dann findet sich schon eine Gelegenheit.
Meinetwegen. Dann bis später.
Ohne zu antworten, hatte Leo aufgelegt. Ob er sich das je abgewöhnen würde? Nun, diese Frage hatte Zeit. Jetzt wollten wir zunächst das Fort erkunden und prompt tauchte Wendland wieder auf. Wo ist denn Herr Dost geblieben? Ich drehte mich um, konnte Fabian aber nicht sehen.
Nanu, ich habe eben kurz telefoniert. Keine Ahnung, wo er geblieben ist.
Und etwas lauter.
Fabian, komm raus, du bist umzingelt.
Und tatsächlich, Fabian tauchte wieder auf. Oh, es geht los. Ich habe mich nur kurz in der alten Ruine umgeschaut. Er wies mit der Hand auf ein baufälliges Gebäude neben dem Kasernenhaus. Sie waren doch noch nicht etwa drinne. Wendland wirkte entsetzt. Nein, ich habe nur durch die Fenster geguckt. Sieht ganz so aus, als wäre das ein riesiges Klo. So weit davon ist das auch nicht entfernt. Von hier aus kommt man in den Hauptentwässerungsgraben des Forts. Haben Sie vorhin auf dem Weg zum Tor auf der linken Wegseite das kleine Loch gesehen? So etwa einen Meter im Durchmesser und vergittert? Genau, das ist das Ende des Entwässerungsgrams. Na, das ist ja dämlich. Dann läuft die ganze Gülle direkt auf die Zufahrtsstraße? Wer macht denn sowas? Fragte Fabian ungläubig. Ganz einfach. Für so einen Graben ist ja ein gewisser Durchmesser nötig. Da kommt also durchaus ein kleiner feindlicher Soldat ins Fort. Und dadurch, dass der Graben auf dem Hohlweg zum Fort endet, war der Ausgang durch die Torwache immer unter Beobachtung. Das Argument hielt auch bei Fabian stand, denn er nickte verständnisvoll. Ah, das ist natürlich schlau. Und schon haben wir eine Besonderheit der Architektur des Forts durch. Gehen wir einmal durch den Graben um das Fort herum. Da gibt es so einiges zu entdecken. Als wir losgingen, erklärte uns Wendland zunächst, dass im Graben nach dem Zweiten Weltkrieg jede Menge Steine abgeholt wurden. Die sind da einfach mit dem Laster in den Graben, von oben alles aufgeladen und wieder weg. Also genau das, was und Weinrich seinerzeit erzählt hatte, als er mit Leo und mir auf das Fort zur Oberseite des schicksalsträchtigen Schachtes ging und seinen Schock durch Plappern zu überwinden versuchte.
Stimmt, das haben wir schon gehört. Ebenso, dass hier auch etliche Filme gedreht wurden, nicht wahr?
Ja, Kameras standen hier schon etliche. Das letzte Mal war es Quentin Tarantino persönlich, der hier drehte. Das ließ Fabian aufhorchen. Quentin Tarantino? Seine Augen wurden groß wie Unterteller. Ja, eine Szene aus
Inglourious Basterds
wurde hier im Ford gedreht. Da hinten noch etwa 20 Meter weiter, da stand Brad Pitt höchst selbst und forderte die Skalpe der Nazis. Die Szene ist eine der Schlüsselszenen im Film und wir sind mächtig stolz drauf, dass sie hier bei uns gedreht wurde. Boah, da bin ich ja jetzt echt blass vor Neid, verkündete Fabian. Da hätte ich ja auch gern dabei sein wollen. Nun, nicht nur das, bei uns im Ford wurde noch jede Menge anderes gedreht, sagt ihn
Dumont
etwas. Jetzt war mein Auftritt.
Ja, genau, die Hölle von Verdun. Irgendwas aus den 30ern, richtig?
Exakt. Und dann noch allerlei andere historische Filme und Dokumentationen. Und als besonderes Schmankel die Science-Fiction-Serie Lex. Aber die kennen wohl nur Insider, beziehungsweise erklärte Genrefreunde.
Da muss ich passen, die kenne ich nicht.
Auch Fabian schüttelte nur den Kopf, stand aber weiter staunend an der Stelle, auf der Brad Pitt seine Fußstapfen hinterlassen hatte. Zumindest theoretisch, denn sehen konnte man sie natürlich nicht mehr. Die Führung ging anschließend durch das Innere des Forts und so eine private Veranstaltung hatte den charmanten Vorteil, dass man jede Menge mehr Fragen stellen konnte als in einer größeren Gruppe und Wendland schien voll in seinem Element zu sein. Denn geduldig beantwortete er jede unsere Fragen. Gerade überlegten wir, welchen Teil des Forts wir noch nicht gesehen hatten, als mein Telefon klingelte. Es war Leo.
Was gibt es denn, dass du dich schon so schnell wieder meldest? Habt ihr irgendwelche Erfolge zu verbuchen?
Nein, aber seid ihr noch im Fort?
Ja, sind wir. Ist das ein Problem?
Nein, aber dann kommt mal schnell zum Tor. Und wenn der Wendland noch bei euch ist, dann bringt den mit. Ich bin auch gerade hier und es eskaliert im Moment ein wenig. Das könnte für euch nicht ganz uninteressant sein. Ich nahm das Telefon herunter, denn Leo hatte mal wieder grußlos aufgelegt. Ich wollte gerade verkünden, was er mir gesagt hatte, als ich sah, dass auch Fabian gerade ein Telefonat beendete. Er schaute mich an. Wir müssen zum Tor, da steppt gerade der Bär.
Genau das wollte ich auch gerade sagen. Aber wer hat's denn dir erzählt? Und weißt du, was genau ist?
Das war gerade Karin. Kreuzer ist wohl heute wieder aufgetaucht. Und nachdem die Polizei da war, um ihn zu befragen, hat er sich mit einem Baseballschläger bewaffnet und ist zum Fort. Jetzt tobt er sich wohl oben ganz mächtig aus. Und jede Menge Polizei ist damit am Start. Wendland wurde, als er das hörte, ganz blass. Was ist denn da los? Dieser Naturheini mit Schläger, Krawall? Ich dachte schon, gleich brauchte er Herztropfen. Aber er schien sich schnell wieder zu fangen und sagte nur, los, ich kenne den kürzesten Weg zum Tor. Er ging flotten Schrittes los und wir folgten ihm. Dabei ging es durch Gänge, die ich vermutlich niemals wiederfinden würde. Und schon nach der zweiten Abbiegung hatte ich hoffnungslos die Orientierung verloren. Aber kurze Zeit später traten wir direkt am Tor aus dem Kasernengebäude. Leo und Karin hatten recht. Es war jede Menge los. Kreuzer stand oben auf dem Wall neben dem Tor, schwang einen Baseballschläger aus Aluminium und brüllte irgendwelche Parolen, die sich offenbar gegen die zahlreich anwesenden Polizisten richteten. Unterstützt wurde er dabei von seiner Freundin, die allerdings unten auf dem Hohlweg stand und sich gerade vor Leo aufbaute. Oh, Leo sollte aufpassen, die beißt, sagte Fabian, als er diese Szene bemerkte.
Ich glaube, hier müssen noch ganz andere Leute aufpassen, insbesondere Kreuzer. Aber auch für die Naturschützer ist das keine gute Reklame, denn bisher gab es nur friedlichen Protest. Wenn das jetzt zu Handgreiflichkeiten kommt, dann hat die Polizei ganz schnell eine Handhabe gegen die und die sind schneller hier weg, als du vor Ort Harneberg sagen kannst.
Blöd ist ja nur, dass die Polizei doch schneller war. Fabian wirkte ein wenig enttäuscht.
Wieso schneller? Noch ist nicht raus, dass er es war. Oder hat Karin irgendwas in der Art erzählt?
Nein, aber das ist doch offensichtlich. Sein Alibi ist durch die Aussage des Schleusenwärters geplatzt. Die Polizei kommt ihn, um zu vernehmen und er dreht mal eben durch. Da liegt doch eigentlich alles auf der Hand.
Das würde ich nicht sagen. Seine Reaktion kann auch ganz andere Gründe haben. Und vor allem reicht das noch lange nicht, um vor Gericht als Beweis für seine Schuld genutzt zu werden. Da muss schon wenig mehr her.
Oje, das gibt alles ganz schlechte Presse. kommentierte Wendland plötzlich die Geschehnisse. Erstaunlich, an was manche Leute so alles denken. Aber dass er etwas seltsame Prioritäten hatte, war uns ja seit der Geschichte mit dem Gruppenfoto bekannt. Ich versuchte, ihn ein wenig zu beruhigen.
Auch schlechte Presse ist Presse. Und etwas Werbung für das Fort und vielleicht sogar Ihren Verein und dessen Arbeit kann doch eigentlich nicht schaden, oder?
So gesehen haben Sie recht. Aber was ist, wenn das Fort jetzt quasi zur Anlaufstelle für die Krawalltouristen unter den Naturschützern wird?
Das wird bestimmt nicht geschehen. Warten Sie nur ab. Die Polizei hat die Sache hier ganz schnell im Griff und dann kehrt flott wieder Ruhe ein.
Ihr Wort in Gottes Ohr. In diesem Augenblick wurde es kurz hektisch, denn zwei uniformierte Polizisten warfen sich auf die Peters, die gerade auf Leo losgehen wollte, und legten ihr Handschellen an. Nachdem sie beiseite geschafft worden war, kam Leo, der uns schon vorher bemerkt hatte, zu uns herüber. »Na, ihr beiden, schon einen Mörder gefangen?« begrüßte er uns. »Guten Tag, Herr Wendland. Tut mir leid, dass ihr Fort gerade zum Schauplatz eines solchen Spektakels wird. Das war so nicht beabsichtigt.« »Solange es bald wieder vorbei ist...« Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern blickte nur verzweifelt in Richtung Kreuzer, der noch immer auf dem Wall hin und her lief und dabei allerlei Parolen skandierte. Plötzlich kam hinter uns eine ganze Gruppe Menschen aus dem Fort. Da hatte wohl gerade eine Führung stattgefunden. Leo schaute verwundert. »Herr Wendland, sollten die öffentlichen Führungen nicht immer nur am Wochenende sein?« »Eigentlich schon. Aber manchmal machen wir für gebuchte Gruppen eine Ausnahme. So ist es auch hier.« »Okay, dann seien Sie doch bitte so nett und halten die Leute vom Tor fern. Ich werde mal ein paar Kollegen auftreiben, die die Gruppe sicher aus dem Fort schaffen.« Wendland ging zur Gruppe hinüber und versuchte, alle ein Stück weit ins Fort zurückzudrängen, damit sie nicht in den Tumult am Tor gerieten. Kurz darauf kam Leo mit 4 Polizisten in Zivil zurück. »Wo ist denn der Wendland abgeblieben?« fragte er mich.
»Der ist mit der Gruppe ins Fort zurück. Die dürfen gleich vorne im Kasernengebäude zu finden sein.«
»Alles klar«, sagte Leo und an die Kollegen gewandt. »Geht mal dort ins Gebäude, fragt dann nach einem Herrn Wendland von der ASG. Schickt den zu mir raus und bringt anschließend die Leute mit möglichst viel Abstand zu unserem Krawallbruder aus dem Fort heraus. Hinterher seid ihr bitte so nett und unterstützt wieder bei der Absperrung am Hohlweg draußen.« Die 4 nickten und marschierten im Gänsemarsch los, um die Gruppe abzuholen.
»Was hat den Kreuzer denn nun eigentlich geritten, dass er hier so einen Zirkus veranstaltete?«
wollte ich nun von Leo wissen. »Wir sind bei denen unten im Lager des Künstlervereins rein, weil wir von ihm immer noch eine Aussage haben wollten, wo er nun ab Samstagabend gewesen ist. Zuerst ist wieder die Peters aggressiv geworden und als sie von einem Kollegen deshalb ein wenig in den Schwitzkasten genommen wurde, drehte der Kreuzer durch. Erst hat er sich nur verbal aufgespürt, aber dann hat er seinen Baseballschläger hervorgeholt und allen Schläge angedroht. Wir sind dann wieder raus, um die Sache nicht so sehr eskalieren zu lassen und vor allem auf Verstärkung zu warten. Tja, und dann waren wir einmal kurz etwas unaufmerksam und der ist wie ein geölter Blitz an uns vorbei und hier rauf zum Fort. Seitdem steht er da oben, schwingt den Schläger und pöbelt herum. Keiner darf ihm zu nahe kommen. Wir warten jetzt auf einen Verhandlungsführer vom LKA, damit wir die Sache ohne Gewalt lösen können. Denn dummerweise hat er ja neben der Peters noch ein paar seiner Mitstreiter da oben auf dem Wall. Und wir wollen vermeiden, dass daraus eine Geiselsituation wird. Na, wenn das mal kein Schuldeingeständnis ist. Ich hab's doch gesagt, Kreuzer ist unser Mann, frohlockte Fabian. Ich sah das aber noch ein wenig anders.
Ein Schuldeingeständnis ist das noch nicht. Vielleicht hat er sich durch die Forderung, ein hieb- und stichfestes Alibi liefern zu müssen, auch nur ein wenig zu sehr in die Ecke gedrängt gefühlt und versucht, auf diese Weise da rauszukommen. Ein wenig impulsiv soll er ja sowieso sein.
Da muss ich Werner zustimmen. Das, was der hier gerade abzieht, kann alles Mögliche bedeuten, stand mir Leo bei. Aber ich war mir ohnehin nicht mehr so sicher, dass Kreuzer wirklich unser Mann war.
Außerdem habe ich da so ein komisches Bauchgefühl. Auf das sollte man auch manchmal hören. Und das sagt mir, dass wir mit Kreuzer auf dem Holzweg sind.
Aber wer kommt denn dann noch in Frage? Alle brauchbaren Verdächtigen sind aufgebraucht. Also muss es einfach der Kreuzer gewesen sein. Fabian wirkte beinahe trotzig und es fehlte nur noch, dass er mit dem Fuß aufstampfte, um seine Meinung zu untermauern. Bevor wir das weiter vertiefen konnten, tauchte Wendland wieder auf. So, die Gruppe ist jetzt auch auf dem Weg aus dem Fort heraus. Hoffentlich passiert da niemand etwas, nicht auszudenken, was das für einen Rummel geben würde. Herr Willert, wie lange schaut die Polizei jetzt eigentlich noch diesem Kreuzer zu? Wollen Sie da nicht endlich mal einschreiten? Doch, doch, keine Sorge, versuchte Leo ihn zu beruhigen. Wir werden da schon gleich etwas unternehmen. Zuerst soll mal ein Verhandlungsführer kommen und der wird dann mit Kreuzer reden. Erst wenn das zu keinem Erfolg führt, wird ein Sondereinsatzkommando zugreifen. Aber aktuell droht er nur und solange er so bleibt, wollen wir keine unnötige Gewalt anwenden. Na, hoffentlich behalten Sie recht. Wendland klang nicht gerade sonderlich überzeugt, musste aber ohnehin akzeptieren, was die Polizei für richtig hielt. Deshalb gab es wohl auch keine Widerworte. Ich gehe dann mal wieder rüber zum Einsatzleitung. Ihr bleibt am besten hier an dem Tor. Hier seid ihr sicher. Bekommt aber mit, wenn sich etwas tut. Und falls es ungemütlich wird, bringt euch lieber in Sicherheit. Leo machte sich auf den Weg in Richtung Tor, wo auch just in diesem Augenblick die Gruppe Besucher aus dem Fort geführt wurde. Hinter der Gruppe trottete Weinrich, der wohl auch diesmal der Führer gewesen ist. Allerdings ging er nicht mit raus, sondern drehte kurz vor dem Tor in unsere Richtung ab. Er kam auf uns zu, grüßte aber nur Wendland und ging dann weiter.
Ah, der Herr Weinrich,
merkte ich eher beiläufig an, worauf er dann doch stehen blieb und auch mich mit einem Nicken begrüßte.
Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben, aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt.
Ach, Sie kennen mich bereits? Fragte Wendland, nicht ganz ohne Erstaunen in der Stimme.
Na, der Herr Weinrich war doch unser Führer am letzten Sonntag. Wir mussten nur ein wenig auf ihn warten, weil er doch vorher mit in der Vereinsversammlung war.
Ernsthaft? Fragte Wendland nun. Aber Herr Weinrich war doch gar nicht dabei. Er gehört schließlich nicht zum Verein. Diese Aussage irritierte mich und es begann zu rattern in meinem Kopf. Und auch Fabian schaute mich an, als würde sich in seinem Kopf ein Knoten befinden. Und plötzlich dämmerte es mir. Allerdings auch Weinrich, dem nun klar wurde, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Er drehte sich um und gab Fersengeld.
Los, Fabi, hinterher! Der darf nicht entkommen!
Wir spurteten beide im selben Augenblick los und verfolgten Weinrich. Von Wendland hörte man im Hintergrund noch ein zaghaftes »Ja, aber«, bevor er verstummte. Ich rief ihm über die Schulter noch die Anweisung zu.
»Holen Sie Herrn Willert, wir haben den Täter!«
Konnte aber weder eine Antwort hören noch seine Reaktion sehen, denn ich drehte mich wieder nach vorn und folgte Fabian, der inzwischen einige Meter Vorsprung vor mir hatte. Weinrich rannte den Graben des Forts entlang und wir folgten ihm in einigen Metern Abstand. Er war deutlich besser in Form, denn er konnte schnell seinen Vorsprung ausbauen. Plötzlich verschwand er hinter einem Mauervorsprung. Und als wir den erreichten, war von Weinrich keine Spur mehr. Gerade wollte ich laut meinen Unmut kundtun, als Weinrich einige Meter weiter wieder auftauchte. Er rannte in den Gang, der wieder zum Tor führen würde. Das irritierte mich, aber es blieb keine Zeit für lange Überlegungen und wir folgten ihm wieder. Im Inneren des Fortgebäudes schlug er diverse Haken, die teilweise eingestürzten oder eingerissenen Wände kamen ihm dabei durchaus zu Pass. Aber inzwischen waren wir es, die Boden gut machten. Als er in den Gang abbog, der auf den Innenhof führte, hatte ich eine Idee. Von dort aus konnte man ihn eventuell in die Zange nehmen. Also rief ich Fabian zu.
Bleib dran, ich komme von vorn und dann haben wir ihn.
Fabian japste nur eine kurze Antwort, die ich nicht verstand, bevor ich abbog. Vermutlich in die falsche Richtung, denn plötzlich wusste ich nicht mehr so genau, wo ich war. Bis eben hatte ich noch einen genauen Plan und meinte zu wissen, wo ich genau bin. Plötzlich fehlte jegliche Orientierung. Ich irrte im Laufschritt weiter, bis ich in einen großen Gang kam, der mir als Hauptgang des Forts bekannt war. Super, hier kam ich wenigstens zum Tor. Ich folgte dem Hauptgang und sah plötzlich einen Lichtschein auf einem rechteckigen Muster fallen. Klar, hier war uns letzten Sonntag Hans vor die Füße gefallen. Ich rannte unter dem Schacht hindurch, als mich etwas sehr Hartes, sehr stark am Kopf traf. Meine Gedanken explodierten.
Nicht schon wieder ich. Nicht schon wieder eins auf den Kopf. Kann denn nicht eine Ermittlung ohne Drama enden?
Dann wurde alles dunkel und Stille kehrte ein. Manch einer beschreibt ein Nahtoderlebnis ja als Gang ins Licht, Geigenspielen und rundherum ist reines Weiß. Ein Licht wird immer heller, bis dann in eine andere Welt übertritt. Geigen hörte ich allerdings nicht. Es gab lediglich ein übel blendendes Licht. Und auch der Engel, der mich in Empfang nehmen sollte, sah nicht wirklich himmlisch aus. Vielmehr ähnelte er Fabian. »Er wird wach, schnell kommt her«, brüllte er, so laut er konnte. Mir platzten beinahe die Trommelfelle. Ich stöhnte kurz auf.
»Nicht so laut, bitte!«
»Ich bin noch nicht laut«, immer noch brüllte er, wenngleich ein wenig leiser als noch kurz zuvor. »Ist er wirklich wach?« stimmte nun auch Ritas Stimme in voller Lautstärke ein. »Mussten die hier so einen Krach veranstalten? Und vor allem, was machten die hier oben?« Ich war irritiert. Allerdings wurde das grelle Licht langsam erträglich, ebenso wie die Lautstärke zunehmend leiser wurde. Ich blickte mich vorsichtig um, aber bei jedem noch so kleiner Bewegung explodierte mein Schädel, zumindest gefühlt. Also rollte ich nur mit den Augen und stellte nach und nach fest, dass ich mich wohl nicht im Zustand des Todes in einer anderen Ebene, sondern im Zustand der Genesung in einem Krankenhauszimmer befand. Was den Zustand der Genesung betraf, war es aber vornehmlich Hoffnung. Ich hatte nämlich absolut keine Ahnung, in welchem Zustand ich mich tatsächlich befand. Als mein Blick etwas klarer war, sah ich Fabian, Rita und Leo an meinem Bett stehen. Und alle glotzten mich an, als wäre ich ein Teil der britischen Kronjuwelen. Alle drei schwiegen.
»Was habt ihr denn?«
durchbrach ich die plötzlich eintretende Stille. Das war wohl der Startschuss für erleichterndes Auflachen, denn genau das taten dann alle drei. Sie lachten voller Erleichterung und begannen alle durcheinander zu reden, was meinen Kopf gar nicht gut tat, denn er schmerzte extrem. Rita schien als erste zu bemerken, dass ich förmlich nach Ruhe lechzte, denn sie unterbrach den Freudenjubel der anderen und wies auf mein leidendes Äußeres hin. »Werner, du machst aber auch Sachen. Musst du jeden eurer Fälle in einem Krankenhausbett beenden?« fragte sie im mütterlichen Ton.
»Ihr werdet lachen. Nein, tut das besser nicht. Also ihr werdet staunen. Aber das so ziemlich Letzte, was mir noch durch den Kopf ging, bevor es dunkel wurde, war exakt dies. Ich nehme mal an, wir haben ihn. Ich habe ja irgendwie alles verpasst.«
»Klar haben wir ihn. Während du im Hauptgang des Forts ein kleines Nickerchen gemacht hast, haben wir ihn weiterverfolgt und am Ende der Fittere gewonnen, nämlich ich.« Fabian stand mit voll vor Stolz schwellender Brust neben meinem Bett und Leo schüttelte nur den Kopf. »Komm mal, Fabian, gefangen hab ich ihn am Ende.«
»Nee.«
»Nee, komm mal, Fabian, gefangen hat ihn am Ende ja doch Werner. Okay.« Nahm er Fabian ein wenig den Wind aus den Segeln und gab mir damit Fragen auf.
»Wie jetzt? Ich hab ihn gefangen.«
»Los, Fabi, erzähl einmal von deinen Heldentaten«, übergab Leo das Wort wieder an Fabian. »Also, das war so. Du hast dich ja schon recht schnell abgeseilt und ich folgte Weinrich allein. Der flitzte dann ein paar Mal im Innenhof des Forts hin und her. Vermutlich wusste er nicht so richtig, wie er entkommen sollte. Zum Haupttor konnte er ja nicht. Da stand ja jede Menge Polizei wegen Kreuzer und seiner tollen Nummer mit dem Baseballschläger. Also ist er irgendwann auch oben bei den Schächten gelandet und als er sah, dass er nicht entkommen kann, hat er sich in einen der Schächte gestürzt und unten lief gerade der liebe Werner vorbei und hat ihn abgefangen.« Fabian grinste wie ein Honigkuchenpferd. Leo ergänzte noch, »Der Sturz von Weinrich wurde durch die Enge des Schachtes ausreichend gedämpft, sodass ihr beide richtig viel Glück hattet. Du, weil es nicht viel schlimmer gekommen ist, er im Grunde ebenso, er muss mit seinem Kopf direkt auf deinen geknallt sein. Ein Wunder, dass keiner von euch einen Schädelbruch erlitten hat. Es hat eben nur ausgereicht, um euch beide für längere Zeit bewusstlos zu machen. Weinrich ist übrigens schon etwas länger wach als du und hat ein umfassendes Geständnis abgelegt.« Fabian legte seinen Kopf schief und sagte mit belehrender Stimme, »Ja, ja, Werner, du sagst es ja selbst immer wieder. Einen Mörder finden ist in erster Linie reine Kopfsache.« Nun musste auch ich lachen, was mir auf ziemlich gemeine Weise meine Kopfschmerzen in Erinnerung brachte.
»Keine Witze bitte, wenn ich lache, platzt mir der Schädel.«
»Das lass mal lieber bleiben, sowas gibt immer eine riesige Sauerei.« Fabian witzelte schon wieder und wieder musste ich lachen.
»Aua, du bist gemein, wäre ich mal besser nicht aufgewacht. Apropos, wie lange war ich denn jetzt weg?«
»Na, wir leben jetzt gerade im Spätsommer 2035, also einiges über 15 Jahre«, antwortete Fabian. Ich spürte förmlich, wie ich sämtliche Farbe im Gesicht verlor und sah ihn wohl arg entsetzt an. Denn plötzlich brustete er los. Reingefallen! Es war nicht ganz ein Jahr, also ganz genau 21 Stunden. Er hielt sich inzwischen den Bauch vor Lachen, bis ihn Rita böse anblickte. Mensch, Fabian, jetzt hör doch mal auf. Werner hat doch gerade gesagt, dass ihm das Lachen Schmerzen macht. Sie griff meine Hand und tätschelte sie.
Aber Leo, nun verrat mir doch endlich mal, warum Weinrich Hans umgebracht hat. Den hatten wir nun wirklich nicht auf dem Plan.
Unterm Radar ist der ja auch nur durch, weil wir alle dachten, der gehört zum Verein und hat deshalb ein Alibi. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass meine Leute auch die Mitgliederliste des Vereins nicht genau genug geprüft haben. Wir haben zwar eine von Wendland bekommen, aber nur festgestellt, ob die drauf aufgeführten Leute auch wirklich auf der Versammlung waren. Weinrich ist da komplett durchs Raster gefallen.
Aber wie kommt der dann an die Führung? Das machen doch die Leute vom Verein.
Ganz einfach. Er ist bei so einem komischen sozialen Projekt beschäftigt. Die versuchen, problematische Jugendliche in Vereinen wie der ASG unterzubringen. Und im Rahmen der Arbeit bei diesem Projekt hat er viel mit der ASG zu tun gehabt und sich als vorzüglicher Tourguide herausgestellt. Und weil es an denen gerade mangelte, hat man ihn gefragt, ob er da nicht aushelfen würde, was er auch tat.
Okay, das erklärt seinen Zugang zum Fort. Aber wo ist die Verbindung zu Hans?
Die, mein lieber Werner, hätten wir vermutlich nie gefunden. Die liegt nämlich schon etliche Jahre zurück. Bevor Hans mit Anja zusammen war, hatte er eine andere Freundin. Und das war Weinrichs Mutter. Die beiden waren wohl auch nur etwas über ein Jahr zusammen, aber sie hat die Trennung von Hans nicht verkraftet. Einige Monate nach der Trennung hat sie sich dann mit einer Überdosis Schlaftabletten selbst umgebracht. Und Weinrich gab Hans dafür die Schuld. Als er ihn nun im Fort wiedergesehen hat, Hans war ja wegen der Windparksache in letzter Zeit recht häufig im Fort, kam in ihm die alte Wut wieder hoch. Er hat Hans am letzten Sonntag ins Fort gelockt, weil da die Versammlung angesetzt war. Das bedeutete, dass niemand im Fort ist, er also freie Bahn hat und dass ihm die Versammlung ein prima Alibi verschaffen kann. Gerade dieser Teil seines Planes ist ja dann auch bestens aufgegangen.
In der Tat, darauf wären wir wohl nie gekommen. Und ich bin ja auch nur drauf gekommen, weil er nur Wendland gegrüßt hat. Wäre er vorhin mit den anderen aus dem Fort raus, dann wäre es nie zur Sprache gekommen.
Genau, das hat er auch schon festgestellt. Aber diese späte Erkenntnis hilft ihm jetzt nämlich auch nicht weiter.
Wie hat der Hans eigentlich ins Fort gelotst bekommen?
Er hat ihn da gepackt, wo er am eifrigsten war, beim Naturschutz. Er hat ihm anonym eine Nachricht zukommen lassen, in der er um ein Treffen bat. Als Grund gab er an, dass ihm in Fort diverse Unregelmäßigkeiten aufgefallen wären, die zum Schaden der Fledermäuse wären. Und das wollte er ihm nun zeigen. Die beiden haben sich dann im Fort getroffen und er hat Hans zum Schacht gebracht, wo er ihn ursprünglich hinabwerfen wollte. Das klappte aber nicht, denn Hans hat sich wohl heftig gewehrt. Also nahm er das nächstbeste Werkzeug und schlug zu. Anschließend hielt er es für schlau, die Leiche einfach zu verstecken und dann bei Nacht irgendwo im Graben zu verscharren. Er hat sie also am Schachtrand liegen lassen und nur mit etwas Baumaterial abgedeckt. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass die Leiche nicht richtig stabil lag und dann hinabfiel, als er mit uns gerade darüber durchlief. Und den Rest kennst du ja. Da war ich baff, denn mit Weinrich hätte ich am wenigsten gerechnet. Na klar, er war schließlich einer der wenigen mit einem handfesten Alibi. Es gab ja für uns eine Verbindung zu Hans.
Oh Mann, so komisch kann man echt nicht denken, wie es manchmal am Ende läuft.
Ich hatte mich im Laufe von Leos Erzählung immer mehr hingesetzt, war jetzt aber arg erschöpft und legte mich wieder hin. Aber immerhin waren wir trotzdem die Ersten. Fabian hatte recht. Wir sind vor der Polizei auf den Täter gekommen, wenngleich es auch eher Kommissar Zufall war, der uns dabei geholfen hat.
Na siehst du, also war sogar ein Erfolgserlebnis für dich dabei.
Eigentlich war es ja von vornherein klar, dass wir das Rennen machen. Wir sind eben ein unschlagbares Duo. Leo lachte auf. Na, dann weiß ich ja, wen ich nächstes Mal frage, wenn die Ermittlungen in einem Fall nicht so recht vorankommen, okay? Aber natürlich doch. Ich habe stets Mitleid mit armen Polizisten, die in Ermittlungsschwierigkeiten stecken. Meine Nummer kennst du ja.
Fabi, das machst du dann aber bitte ohne mich. Ich möchte jetzt endlich meine Pension genießen und das möglichst ohne ständig das Licht ausgeknipst zu bekommen. Ich bin nämlich ein bisschen zu alt, um noch sonderlich viele Schläge auf den Kopf ohne Schaden aushalten zu können.
Ach was, so alt bist du doch gar nicht. Fast noch jung, kicherte Rita. Sie hatte gut reden. Schließlich war sie noch ein paar Jährchen älter als ich, musste aber auch keine Fälle lösen. Sie schleppte sie nur immer wieder an.
Themawechsel. Was ist mit Kreuzer? Habt ihr den beruhigen können?
Wollte ich nun wissen. Da hatten wir ganz leichtes Spiel, antwortete Leo. Noch bevor unser Vermittler kam, hat den Wendland der Mut gepackt und der ist zu Kreuzer rauf. Nachdem sich beide eine Weile gegenseitig angebrüllt hatten, saßen sie plötzlich beide brav nebeneinander auf einem Baumstamm und haben sich ganz brav unterhalten. Lange Rede, gar keinen Sinn, die sind jetzt mehr oder weniger versöhnt. Kreuzer hat seinen Standpunkt und damit auch den seiner Leute klargemacht. Wendland sein, und am Ende haben sie gemerkt, dass sie doch beide dasselbe wollen und dass man manchmal auch Abstriche machen muss. Kreuzer ist zwar nicht abschließend zufrieden gewesen, hat aber eigene Sehen, dass er für das Fort keine Alternativen gibt. Seine Leute sind mitsamt ihrer Transparenten nach Hause und fertig. Und da hat nun auch kein Alibi, und da ja nun auch kein Alibi mehr erforderlich ist, haben wir auch kein Interesse mehr an Kreuzer.
Also sind im Grunde alle glücklich und zufrieden,
stellte ich fest.
Wie geht's denn Anja?
Der geht's den Umständen entsprechend und sie lässt dich ganz lieb grüßen, sagte Rita. Wenn du wieder auf den Beinen bist, will sie dich und Fabian als kleines Dankeschön mal so richtig fein zum Essen einladen. Zwar bringt ihr die Sache ihrem Hans auch nicht wieder, aber zu wissen, dass der Täter nun seiner gerechten Strafe zugeführt wird, beruhigt sie ungemein und macht ihr die Sache deutlich leichter.
Ach, das freut mich doch zu hören. So war unser Einsatz wenigstens nicht ganz umsonst.
Ich blickte zu Fabian und sagte weiter.
Und ganz besonders mein Einsatz, der mich um ein Haar dauerhaft meine körperliche Unversehrtheit gekostet hätte. Während andere gemütlich im Fort Haneberg joggen sind.
Ich aber, also... Fabian schluckte und schaute mich überrascht an. Die anderen hatten den Scherz aber durchaus mitbekommen. Und nun war es an uns zu lachen. Und dieser kleine Gag war mir die Kopfschmerzen auf jeden Fall wert.
Wir haben fertig.
Was für eine Geschichte.
Eieiei, der Weinrich, also auf den wir ja nie im Leben gekommen.
Nee, wa?
Ich hätte ja gesagt, das ist Rita gewesen.
Weißt du, was noch viel gemeiner ist bei dem Buch? Weinrich und Wendland. Und wenn die noch in einer Szene beide vorkommen, dann muss man so Hölle aufpassen.
Ja?
Mhm.
Oh.
Muss man. Ne? Also man muss die echt vor Augen haben, damit man die auch an der richtigen Stelle einsortiert. Weil ja. Der Weinrich, der schleicht sich da einfach so zum Schluss so ein bisschen mit rein, finde ich.
Und schwupp ist er da.
Ja.
Bei der Sache sind mir gleich noch ein paar Sachen eingefallen. Also einmal eine kleine Episode von gestern.
So, ich dachte, dass er nicht der
gestern,
Gärtner ist.
Gestern twitterte die ASG... so ein Foto von Schäfchen, die im Fort sind.
Ah ja.
Die Schafe sind wieder im Fort, jetzt sind sie gerade im linken Hof. Derweilen ist bei uns auch Mitgliedersammlung. Mitgliedersammlung? Ja, die meinen wohl Mitgliederversammlung. mal schauen, wer am Ende mehr mäkert. Der Gag kam ganz witzig und ich dachte mir, na, wenn die gerade auf Gags aus sind, dann schreibst du mal runter und denkt an das Gruppenfoto.
Hast du eine Antwort gekriegt?
Kam die Antwort, Gruppenfoto?
Hast du auf das Buch verwiesen?
Ja.
Ist ja herrlich. Denk an das Gruppenfoto. Ja, das passt ja wirklich da rein.
Ja.
Oh, warte.
Da musst du gleich sagen, ja, die machen Mitgliederversammlung, dann sollen sie mal ja an ihr Foto denken.
Ja, aber man hat das ganze Buch, den wirklich nicht auf dem Schirm. Ich meine, du hast das geschrieben, ich habe es ja nun schon gelesen, reichlichst gelesen. Man hat ihn die ganze Zeit echt nicht.
Mann, und ich hatte ja schon total vergessen, wer der Täter war.
Ja, klar. Ja, das ist so mit zunehmendem Alter und Alzheimer und so.
Ja, aber es war noch eine andere spannende Sache in diesem Buch, die auch tatsächlich echt und wahr ist.
Die Fledermäuse?
Nee, die Sache mit den ganzen Filmen.
Ja, das stimmt.
Denn
du weißt die, wo ich einen Knoten in die Zunge kriege.
Denn Quentin Tarantino und
ja.
Pitt Brett standen höchst selbst und persönlich im Fort Haneberg, drehten dort in Glorious Bastards
Und eben besagte krasse Szene mit den Skalp, die wurde dort gedreht. Ansonsten, die haben auch jede Menge in Potsdam gedreht. Und zwar bei Bornstedt. Da sind doch diese alten, so eine alten Schießplätze noch. Ja. Die stammen noch aus Kaiserszeiten. Ganz alte Dinger. Sind so ganz lange Gräben und am Ende sind so wie so gemauerte Portale. Da waren wir schon mal zum Geocachen.
Aber das ist dann eher hinten da zum Krongut hin, ne? Nicht zu den Neubauten hin.
Wenn man am Buga-Gelände vorbeifährt und in Richtung Neues Palais und dann auf der rechten Seite da im Wald.
Okay, also es ist doch mehr
Fahrland, Bornstedt, da hinten Ecke. Ja, da wurde auch gedreht. Ah, ja, aber eben viel wichtiger halt auch im Fort Harneberg. Da war seinerzeit unten der alte Grenzübergang, der ja schon in der Seeburg-Verschwörung durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja. War eine Zeit lang unheimlich viel Filmfahrzeuge. Da haben wir mal noch überlegt, was mögen die hier drehen? Drehen die einen alten Film an der Grenze? Ich würde schon sagen, wenn wir da schon mal hier sind, verfilmt doch gleich die Seeburg-Verschwörung. Und leider haben wir später erfahren, dass sich da doch 14 Tage lang haben die da rumgedreht. Dass Quentin Tarantino und Pitt Brett und die ganze andere Haute Volaute sich darum getrieben haben. Na toll, hätte man das mal gewusst, hätte man sich ja mal als Groupie da hinbewegen können und Autogramme sammeln. So ein Blödsinn, was man halt so als
Groupie macht.
Film-Groupie macht.
Ja.
Das hätten wir ja schon rausgekriegt.
Ja.
Also wie gesagt, in Glorious Bastards wurde da gedreht. Dann die Sache mit dem Science-Fiction-Serie, war das Wort, was du gesucht hast.
Habe ich aber hingekriegt noch. Ich krieg was. Es ist so herrlich.
Und die Brücke von Verdun. Wie hieß das Ding? Dumont. Ja, der wurde, ist aber schon ewig her, dass der da gedreht wurde. Nee, schon. Also, aber
das hatte der uns ja damals erzählt gehabt, ne?
Genau.
Wie wir die Führung gemacht haben. Ganz oder wie genau. Er mit uns die Führung da gemacht hat.
Wie wir im Grunde genommen, man hat es gemerkt, das Kapitel, ne, wie es anfing, so diese Privatführung, die war so in etwa wie unsere.
Wollte ich gerade sagen. Also das war rein, genau. Das war eigentlich wie so ein Tatsachenbericht.
Genau. Ja, das ist halt, weil ich hatte ja schon mal erzählt, dass uns die ASG seinerzeit, ich hatte denen ja so einen Fragenkatalog mehr oder weniger geschickt, weil mich etliche Sachen dazu interessiert hatten, weil ich halt nicht zu viel Blödsinn schreiben wollte. Die hatten uns ja dann direkt eingeladen, los, kommt her, dann gucken wir uns das fort an und klären alle Fragen. Das gab dann halt eben auch so wie so eine kleine Privatführung. Und da haben wir, hat sich einerseits so zugetragen, nur dass dann keine Krawalle am Tor waren und so. Ja, also die Führung durchaus beenden konnten.
Und du warst dann Böhme und ich Durst.
Und wir dabei jede Menge Fragen stellen konnten und auch beantwortet gekriegt haben. Und der hat auch so nebenbei so viel erzählt, da hat sich dann so viel gebunden und dachte ich, das musst du halt einfach irgendwie damit verwursten, weil das so echt ist.
Ja.
Weil so ist es da, das gehört dazu und deswegen habe ich es halt so mit eingebaut.
Es war ja jetzt nicht wirklich was Ausgedachtes, es war ja einfach so.
Mhm. Ja, auch so die Geschichten, die er erzählt hatte mit dem Abwasserkanal. Ja, genau. Und so. Das ist eine echt spannende Angelegenheit.
Das war sehr
spannend,
ja.
Und hat deswegen musste das halt alles mit rein.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, das Fort Harneberg ist natürlich weiterhin immer einen Besuch wert.
Aber wir mussten da nicht einem Bösewicht hinterherrennen. Das haben wir.
Nee, und wir haben auch keinen Bösewicht auf den Kopf geknallt gekriegt.
Nee. Also keiner von uns hatte Kopfschmerzen, zumindest nicht mehr als sonst. Und auch nicht in Blackout und im Krankenhaus waren wir auch nicht.
Auch nicht.
Nee, also aber ansonsten so, der Anfang war schon klar, gleich.
Ja.
Der Anfang war gleich, ne?
Na, der Anfang war ja sowieso gleich, weil der Anfang war ja gleich wie der Anfang vom Buch quasi. Mhm. Also da sind wir nicht hingelaufen, den Part haben wir dann nachgeholt zur Lesung, ne? Hatten wir ja auch zwischendurch. Aber wir standen ja auch erstmal vorm verschlossenen Tor. Nur dass der halt nicht kam wegen Mitgliederversammlung, sondern schlicht, weil er das erstmal verpennt hatte.
Genau, aber eins haben wir immer noch offen.
Was denn?
Na, die Mäuseohrentour.
Die Fledermausführung.
Die wollen wir eigentlich immer noch machen. Ja. Jetzt haben wir sie wieder verpennt. Also, ich meine, die schlafen und wir haben es verpennt. Aber zum Frühjahr hin.
Noch schlafen sie, glaube ich, nicht.
Nee?
Nee, ich glaube Oktober oder so. Aber wenn man sich die nächsten Wochen anguckt, da ist so viel zu tun.
Also schlafen sie dann doch schon.
Das ist ja das Problem.
Ja.
Ne? Da ist ja, aber die machen wir noch mal. Dann ist doch der Berlin-Marathon und dann ist noch
auch so viel. Ja, stimmt, das ist ja auch etwas.
Ja, Berlin-Marathon muss ich ja auch mitlaufen. Also ab und zu mal Kurzstrecke. So, jetzt haben wir aber wirklich jede Menge Zeit verplempert. Also nicht
und
nur unsere, sondern
viel
eure.
Erzählt,
wir haben ja dreiviertel Stunde gelesen. Deswegen würde ich mal sagen, wir lassen es an der Stelle erstmal gut sein. Lassen es sagen, wir wissen jetzt, wer der Täter ist. Einen Aufnahmetermin haben wir noch, nämlich nächste Woche. Wenn wir uns noch die Schlussbemerkungen kurz angucken. Und dann können wir vielleicht noch mal 3-4 Worte zu allen 3 Büchern loswerden. Und dann sind wir erstmal soweit sogar durch.
Tja, und wer aufmerksam zugehört hat, der braucht nicht mal selber lesen.
Außerdem.
Ja. Auf jeden Fall. Oder der liest einfach noch mal alle 3 Bücher und lässt genießt
genau,
es
hat es dann flüssig und nicht meinen Stopper. Ne?
Unser, genau. Nein, aber ich denke mal, das ist wirklich eine tolle Sache, wenn man so eine Geschichte gehört hat und man lässt es so sacken und man findet diese Geschichte womöglich auch schön oder den Krimi jetzt in dem Fall und man liest den anschließend nochmal leise für sich, am besten noch so am Stück, dann ist das schon eine schaue Sache. Ich habe ja deine Bücher auch erst einzeln etappenweise oder kapitelweise gelesen und dann nochmal alle 3 hintereinander. War toll.
Ja. Ja. Gut. Für heute sagen wir erstmal Tschüssi, wa? War wieder schön.
Genau.
Und lang.
Dann hören wir uns nächsten Samstag.
Und da hoffen wir, dass ihr dann Sonntag, dass ihr alle wieder einschaltet. Ja. Wenn es heißt Mörderischer Wilhelmstadt.
Okay.
Sozusagen. Zu den Schlussbemerkungen, zum kleinen Abschluss der aktuell 3 staffeligen Podcast-Reihe.
Ist das ein Sekt oder so?
Ein Sekt?
Oder?
Nee.
Nee. Hätte ja sein können.
Sekt kann ja jeder selber trinken für sich. Wir können schlecht über einen Podcast Sekt verteilen.
Doch, man kann sowas in den Laptop kippen. Hat meine Chefin letztens gemacht. War es aber nicht von der Haut.
Lassen wir das mal lieber sein. Okay, erstmal bis schönen Dank für die sagenhafte Geduld, die ihr heute bis hierher aufgebracht habt. Ist ja doch ein bisschen mehr geworden.
Jetzt hör auf zu quatschen, weil ich glaube, jeder, der sagt sich jetzt, halt doch endlich den Mund. Also ich auch.
Okay, dann okay. Tschüss. Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich tschüss!